Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast vom Premium Medical Circle. Wie in unserem Printmagazin Premium Quarterly geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite steht uns dabei unser deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte. Ich bin Stefanie Neureuther, Founder und CEO von Premium Medical Circle und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Mental Health, Frauengesundheit, Augen- und Zahnheilkunde, Orthopädie, Psychosomatik, ästhetische Medizin oder Digital Health. Ein schiefes Gesicht, hängende Mundwinkel oder ein Auge, das nicht mehr schließt. Eine Lähmung des Gesichtsnervs kann viele Symptome haben. Etwa 20.000 Deutsche sind jedes Jahr davon betroffen. Was die Ursachen dafür sind, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt und wie hoch die Heilungschancen sind, darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Christopher Bohr, Direktor der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde am Universitätsklinikum Regensburg und einer der Spezialisten für Faciales Parese in Deutschland. Lieber Christopher, ich danke dir sehr, 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 dass du dir extra Zeit genommen hast, heute mit mir das Gespräch zu führen.
Ja, Stefanie, sehr gern, natürlich, jederzeit.
Es gibt ganz unterschiedliche Symptome bzw. Ausprägungen einer Gesichtslähmung. Welche sind die häufigsten? Gibt es auch Symptome, die man nicht sieht?
Ja, also bei der Gesichtslähmung muss man so ein bisschen in verschiedene Kategorien unterscheiden. Also bei der Gesichtsnervenlähmung, der Gesichtsnerv, der kommt aus dem Hirn. Und der kann schon ganz zentral gelähmt werden im Rahmen von einem Schlaganfall. Und dann verlässt er irgendwann das Gehirn am Hirnstamm. Und alles, was dann eben an Schädigungen am Nerven auftritt, da sprechen wir dann von der peripheren Facialis Parese. Also das ist so eine ganz grundsätzliche Unterscheidung, die man machen muss. Und dann gibt es ganz verschiedene Ursachen, die zu einer Nervenschädigung führen können. Das häufigste, was wir haben, ist die sogenannte idiopathische Facialis Parese. Das ist nämlich die, wo wir die Ursache nicht finden. Das sind etwa 70% aller Facialis-Paresen, die meistens dann sich in einer peripheren Facialis-Parese äußern, sodass alle Äste des Nervus facialis, des sogenannten Gesichtsnerven, nicht mehr funktionieren und damit die gesamte mimische Muskulatur auch nicht mehr einwandfrei funktioniert. Und dann gibt es verschiedene Schweregrade in der Ausprägung der Nerven. Schädigung oder der Nervenstörung von ganz leicht, sodass die Mimik nur ganz leicht gestört ist, bis hin zu kompletter Funktionsverlust, sodass auf dieser Gesichtshälfte gar keine Gesichtsbewegung mehr möglich ist.
Und wie kündigt sich eine Schädigung des Gesichtsnervs an? Gibt es da Warnzeichen, die früh genug erkannt und behandelt werden können oder ist das sehr, sehr schwer?
Ja, das liegt natürlich auch an der Ursache. Also so eine idiopathische Facialis Parese, die kann innerhalb von wenigen Stunden entstehen. Da ist es natürlich so, dass man dann eben natürlich auch so relativ schnell das merkt. Manchmal ist es aber auch so, dass es über Nacht passiert und die Patienten eben im Schlaf die Lähmung entwickeln und dann morgens in den Spiegel schauen und feststellen, hoppala, meine eine Gesichtshälfte funktioniert nicht mehr. Also da kann es auch mal über mehrere Stunden sich hin entwickeln. Wenn das aber andere Ursachen hat, wie zum Beispiel eben ein Schlaganfall, wo es zu einer Durchblutungsstörung im Gehirn kommt, da ist die Parese und die Nervenschädigung dann gleichzeitig eben mit dem Ereignis zu setzen. Genauso ist es auch bei der traumatischen Schädigung des Nerven, wenn ich zum Beispiel eben mir den Knochen breche, durch den der Nerv durchläuft und dabei eben auch den Nerven dann im Rahmen der Fraktur dieses Knochens, des Bruchs des Knochens verletze, dann ist in dem Moment natürlich Schluss. Da gibt es auch für uns manchmal ganz, ganz wichtige Hinweise bei so einer Facialis-Parese, ob der Nerv einen Schaden genommen hat durch den Bruch alleine oder dann infolge der Schwellung zum Beispiel eine Störung entwickelt hat. Das muss man dann auch unterschiedlich behandeln.
Und gibt es noch andere Ursachen außer denen, die Sie gerade erwähnt haben?
Also das eine ist, wie gesagt, also das Hauptsächliche ist idiopathisch, dann traumatisch, entzündlich, durch Tumoren kann man sagen, also Neoplasien, das sind die häufigsten Ursachen.
Und wie viele Menschen sind davon betroffen? Eher Frauen oder Männer? Und spielt das Alter eine Rolle dabei, dass das passieren kann?
Das kann in jedem Alter vorkommen, muss man sagen. Und die Geschlechtsverteilung ist etwa gleich. Also die Häufigkeit der idiopathischen Facialisparese in der Bevölkerung sind etwa 40 bis 50 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner pro Jahr. Andere eben traumatisch bedingte, tumoröse bedingte Erkrankungen, die sind weitaus seltener.
Gibt es Faktoren, die eine Lähmung begünstigen?
Ja, es gibt schon Erkrankungen, die Lähmungen begünstigen können. Da gehört zum Beispiel der Diabetes mellitus dazu, aber auch ja, Autoimmunerkrankungen wie die Multiple Sklerose. Solche Patienten haben ein höheres Risiko, eine Nervenlähmung zu entwickeln.
Jetzt hat man da natürlich erstmal einen unglaublichen Schreck. Kann man sagen, dass das wieder zurückgeht, die Lähmung? Bei Schlaganfällen ist das ja oft nicht so einfach, aber bei anderen Art der Erkrankungen?
Ja, also die idiopathische Facialisparese hat eine ganz hohe Spontanheilungsrate. Das ist was ganz Beruhigendes, was man dem Patienten auch mit an die Hand geben kann. Das Alter spielt gerade, was die Erholung betrifft, aber schon eine Rolle. Ich habe ja gesagt, die Altersverteilung, es kann einen in jedem Alter treffen. Die Regenerationsfähigkeit unseres Körpers nimmt im Alter natürlich ab und so nimmt auch die Regenerationsfähigkeit des Nerven ab. Also ältere Menschen, die eine Gesichtsnervenlähmung entwickeln, haben auch etwas schlechtere Chancen, dass es sich erholt. Und die Ausprägung der Lähmung, da gibt es verschiedene Grade, in die man die Lähmung einteilen kann, den sogenannten Hausbreckmann-Index. Und wenn wir da eine vollständige Lähmung haben, sind die Heilungschancen auch etwas schlechter als bei einer geringgradigen Ausprägung.
Welche Therapien gibt es, wenn der Nerv gelähmt ist?
Bei der idiopathischen Facialisparese ist es tatsächlich so, dass es so ein bisschen eine Verlegenheitsaktion ist. Man vermutet vielleicht doch irgendwelche Schwellungen in dem Nervenkanal, im Knochen, die dazu führen. Man vermutet vielleicht doch irgendwelche Reizzustände des Nerven. Und deswegen behandelt man diese Art der Facialisparese mit Cortison. Cortison, was dann systemisch, also ins Blut gegeben wird, entweder über Tabletten oder Infusionen in verschiedenen Dosierungen. Das scheint schon, und das haben auch Studien gezeigt, die Heilungschance zu verbessern.
Jetzt ist das ja auch für einen Patient oder eine Patientin sehr belastend, psychisch belastend, wenn ich eine solche Lähmung habe. Wie begleiten Sie da Ihre Patienten und Patientinnen?
Ja, also natürlich ist diese psychische Belastung eben je nach Ausprägung der Nervenlähmung sehr hoch. Ja, am Anfang ist es eben so, man muss die Patienten insbesondere in der Anfangszeit gut über die Erkrankung aufklären, damit sie auch wissen, worauf sie sich einzustellen haben. Das kann helfen, wenn man ihnen von Anfang an sagt, ja, das wird jetzt unter Umständen ein paar Wochen dauern. Die ersten 3 Wochen sind da entscheidend für die Heilungsphase. Dann kann man sich darauf einstellen und dann ist die Enttäuschung auch nicht groß, wenn es am zweiten Tag noch nicht wieder funktioniert. Bei permanenten Paresen ist es eben auch wichtig, dass man Ausblicke gibt, wie man sowas dann eventuell wieder korrigieren kann, wie man auch am Gesicht sozusagen Korrekturen vornehmen kann, dass es nicht so augenscheinlich wird und damit eben auch nicht die Lebensqualität so sehr einschränkt. Und am Ende ist es so, manchmal brauchen die Patienten auch einfach psychologische Unterstützung.
Sie setzen ja auch dieses Nervenmuskeltransplantat ein. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das sind sicherlich dann schon sehr, sehr chirurgisch ausgefallene Operationsmethoden, die auch nicht bei jeder Nervenlähmung sozusagen in Frage kommen. Da muss quasi ein Nerv wirklich vollständig geschädigt sein und auch keinerlei Erholungschance mehr haben, bis man sowas macht. Da gibt es verschiedene Rekonstruktionsverfahren, die man in verschiedenen Patientenalter anwendet. Es ist leider auch eben so, dass Nervenrekonstruktionen im höheren Alter nicht mehr so erfolgsversprechend sind, weil einfach die Zellteilungsrate abgenommen hat, der Heilungsverlauf schlechter ist, die Biologie des Menschen eben nicht mehr die Biologie ist eines jungen Menschen, sodass wir bei Patienten mit einem Alter von über 75 Jahren bei Nervenrekonstruktionen, also wo man versucht, Nervenenden wieder aneinander zu nähen und dann wieder zur Funktion zu bringen, weniger gute Chancen haben. Da gibt es dann statische Korrekturverfahren, da kann man dann den Mundwinkel zum Beispiel anheben oder eben auch die Augenbraue anheben und in eine, naja, physiologisch normale Position operieren. Und ansonsten gibt es aber eben viele dynamische Rekonstruktionsverfahren. Und das, wo man einen Nerven und einen Muskelstreifen sozusagen aus dem Oberschenkel herausnimmt, sogenanntes graziles Transplantat, das kommt auch natürlich zum Einsatz, aber dafür sind nur wenige Patienten geeignet.
Und wie lange dauert die OP und gibt es Narben?
Also es gibt natürlich an den Entnahmestellen Narben und es gibt auch im Gesicht Narben, aber man versucht die Narben so zu setzen, dass sie später ja wenig zu sehen sind und für den Unbeteiligten vielleicht manchmal gar nicht zu sehen sind. Aber das sind sehr, sehr lange Operationen, das sind mikrochirurgische Eingriffe dann im Gesichtsbereich, die dann auch manchmal 6 bis sogar manchmal 10 Stunden dauern können.
Wann ist es sinnvoll, zum Arzt zu gehen nach einer Lähmung, nach einem Unfall oder einer Tumorerkrankung?
Also da ist es so, wenn wir eben von einer kompletten Facialisparese sprechen und auch keine Chance darauf besteht, dass der Nerv wieder eine Funktion erlangt oder man vermuten muss, dass der Nerv einen großen Schaden genommen hat, bei einer Verletzung oder eben bei einer Tumorerkrankung auch weggeschnitten werden musste möglicherweise, dann ist es sehr, sehr sinnvoll, ja möglichst früh eigentlich dann einen Spezialisten aufzusuchen, um sich beraten zu lassen und um mit dem Arzt zu beraten, in welcher Reihenfolge man nun mit rekonstruktiven Schritten beginnen muss. Denn wir haben ein Problem bei der Rekonstruktion des Gesichtsnerven und das ist das Zielorgan von diesem Nerven. Der bewegt ja zum Teil sehr, sehr feine Muskeln, wenn wir uns unsere Mimik vor Augen führen, wie vielfältig die ist und wie kleinste Gesichtsregungen schon einen ganz unterschiedlichen Ausdruck in unserem Gesicht hervorrufen können, dann kann man sich erklären, dass die Muskeln, die eben dieser Nerv bewegt, auch zum Teil sehr, sehr klein und fein sind. Und wenn ein Muskel nichts mehr zu tun bekommt, weil der Nerv nicht mehr funktioniert, dann atrophiert er, er bildet sich zurück. Und dieser Prozess des Zurückbildens der Muskulatur, der setzt von Tag 1 ein bei der Gesichtslähmung. Und das ist dann was, was dann später auch nur noch ganz schwer zu korrigieren und wiederherzustellen ist, wenn diese Gesichtsmuskulatur so stark atrophiert ist, dass sie nur noch ganz schwer wieder in Gang zu bringen ist. Deswegen ist manchmal eben das Zeitfenster sehr eng. Und es lohnt sich dann eben früh zu einem Spezialisten zu gehen und sich da beraten zu lassen.
Lieber Christoph, was ist in deiner Laufbahn eines der berührendsten Momente gewesen bei der Gesichtsnervenlähmung, wo du sozusagen involviert warst und helfen konntest? Gibt es da etwas, gibt bestimmt mehrere, aber gibt es einen Fall, der dich besonders berührt hat in letzter Zeit?
Also es gibt sicher viele Fälle, weil diese Gesichtslähmungen einfach die Patienten schon sehr einschränken und für die Patienten sehr belastend sind. Und wenn man da das Glück hat, dem Patienten helfen zu können, dann erfährt man da auch viel Dankbarkeit. Und sowas berührt mich dann natürlich schon auch immer. Und das ist ja auch der Grund, warum man diesen Beruf vielleicht so ein bisschen macht. Ich habe zufälligerweise letzte Woche ein Video zugeschickt bekommen von Eltern einer kleinen Patientin, die jetzt etwa vor knapp einem Jahr den ersten Schritt einer Nervenrekonstruktion im Gesicht bekommen hat. Dieses Kind ist im ganz, ganz frühen Lebensalter an einer Hirnhautentzündung erkrankt und im Rahmen dieser Hirnhautentzündung hat sie auch eine Gesichtsnervenlähmung bekommen. Und da haben wir, um der Atrophie vorzubeugen, weil es für große Operationen ist so ein Kind noch nicht geeignet, aber um der Atrophie, von der ich gerade gesprochen habe, vorzubeugen, haben wir vom Kaumuskel einen Nerven entnommen und sozusagen an den Gesichtsnerven angeschlossen. Der Kaumuskel, der wird von einem anderen Hirnnerven innerviert, das heißt also, der hat einen anderen Auftraggeber und dieser Auftraggeber, der hat jetzt auch einen Zuständigkeitsbereich eben in der Gesichtsmuskulatur bei diesem kleinen Mädchen. Es ist ein sogenannter Masseter-Transfer und jetzt etwa ein Jahr später habe ich ein Video bekommen, wo dieses Mädchen eben in die Kamera lächelt und sowas ist natürlich besonders schön.
Oh, wie schön. Also das ist wirklich ein sehr bewegender Moment. Ich danke dir sehr, dass du dir trotz all der OPs und all dem Klinik-Wahnsinn, den du hast, dir Zeit für mich genommen hast und für das Gespräch. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch.
Ja, vielen herzlichen Dank. Danke fürs Zuhören.
Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen.